DW Menschen und Märkte.
Griechenland, wie sich Athen immer näher an den Rand einer Staatspleite manövriert. Und Russland, wie sich Moskau auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg nach neuen Freunden umschaut. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Die Griechenland-Krise erinnert so langsam an einen schlechten Krimi. Schlecht, weil sich bestimmte Handlungsstränge einfach ständig wiederholen. Nicht eingehaltene Deadlines, gegenseitige Beschimpfungen, europäische Sondergipfel und gescheiterte Treffen. Und ein Krimi deshalb, weil niemand mehr absehen kann, wie die Sache am Ende ausgehen wird und wer der Schuldige ist. Dramatik pur, europäische Politiker denken im Stillen schon die Ausstiegsszenarien durch, während in Athen die Menschen auf die Straße gehen und Europa Europa skandieren. Erst gestern scheiterte das Treffen der Finanzminister in Luxemburg. Nun wollen sich die Staats- und Regierungschefs am Montag nochmal auf einem Sondergipfel treffen. Und es scheint, als sei der Krimi dann auch wirklich im letzten Kapitel angekommen. Oder doch nicht? Martin Bohne mit den Einzelheiten.
Von Optimismus ist bei den Finanzministern an diesem Morgen nach der gescheiterten Eurogruppensitzung wenig zu spüren. Am pointiertesten brachte es der britische Finanzminister Osborne auf den Punkt. In der Griechenland-Krise sei es 5:05.
We hope for the best, but we now must be prepared for the worst.
Wir hoffen das Beste, aber wir müssen jetzt auf das Schlimmste vorbereitet sein. Großbritannien arbeitet derzeit an einem Plan zur Absicherung gegen die äußeren Risiken. Spaniens Finanzminister de Guindos sieht sich als grundsätzlich optimistischen Menschen, aber jetzt sei er überaus besorgt.
Esto es el futuro de la zona euro, de superior, ¿no? Algo que de alguna forma nos afecta a todos.
Hier geht es um die Zukunft der Eurozone, um das Große und Ganze, um etwas, was uns alle treffen wird. Es bleiben nur noch Tage, um die Katastrophe abzuwenden. De Guindos bezog sich dabei auch auf den drohenden Zusammenbruch des griechischen Bankensystems. Die Bürger dort plündern derzeit ihre Konten. Die EZB muss entscheiden, ob sie die Nothilfen für die griechischen Banken noch weiter erhöht. Ob der für Montag einberufene Krisengipfel der Regierungschefs der Eurozone den gordischen Knoten durchschlagen kann, viele der Finanzminister äußerten sich eher skeptisch. Und, so scheint es, sie fühlen sich auch ein bisschen übergangen. Am deutlichsten wurde der Österreicher Hans-Jürg Schelling.
Die Frage ist auf die politische Ebene zu spielen, wie Griechenland das jetzt macht, ist natürlich sehr zweischneidig, weil alle Entscheidungen am Schluss in der Eurogruppe liegen. Wir müssen das verantworten. Einen Gipfel einzuberufen, der möglicherweise nicht vorbereitbar ist, weil es übers Wochenende zu keinen Entscheidungen kommt, halte ich nicht für sehr zielführend.
Auch der finnische Ressortchef Stubb erinnert daran, dass es klare Verfahrensregeln gäbe.
First we need a technical proposal, then we need a Eurogroup and then the Euro Summit text base.
Zuerst brauchen wir einen technischen Vorschlag, dann muss die Eurogruppe tagen und dann findet erst der Gipfel statt. Mittlerweile hat sich die Eurogruppe denn auch für Montagnachmittag einberufen, 4 Stunden vor Beginn des Gipfels. Aber alles hänge davon ab, dass die Griechen dann spätestens am Montag mit einem wirklich ernsthaften Vorschlag nach Brüssel reisen.
That depends on the Greeks. As I've said from the beginning, I mean the ball has been very firmly in the Greek court.
Das hängt von den Griechen ab. Ich sage das schon sehr lange, der Ball liegt eindeutig im Feld der Griechen. Der griechische Premier Tsipras forderte heute noch einmal eine Änderung des Gesamtkonzepts. Das ist mit den Europäern aber keinesfalls zu machen. Die Finanzminister sind überzeugt, dass sie ohnehin schon den Griechen bei den Sparanforderungen weit entgegengekommen seien.
Martin Bohne berichtete. Und während Griechenland immer näher an den Rand einer Staatspleite schlittert, traf der Ministerpräsident des Landes Alexis Tsipras in St. Petersburg heute mit Kreml-Chef Wladimir Putin zusammen. Die Rolle Russlands in der Welt wächst, so der schmeichelnde Wortlaut von Tsipras. In St. Petersburg findet bis Sonntag die wichtigste wirtschaftliche Veranstaltung für Russland statt. Auf dem Internationalen Wirtschaftsforum werden sich rund 7000 Manager die Hände schütteln. Und auch deutsche Unternehmer sind dabei. So schlossen gestern bereits der Elektronikkonzern Siemens und der Energieversorger E.ON Aufträge in Milliardenhöhe mit dem russischen Staat ab. Heute war nun Griechenland an der Reihe. Russland möchte gerne sein Gas durch eine neue Pipeline in Griechenland leiten. Und der Deal könnte sich für beide Seiten auszahlen, wie Hermann Krause berichtet.
Durch Griechenland wird eine Pipeline mit russischem Gas fließen. Den entsprechenden Vorvertrag haben der griechische Energieminister Lafazanis und sein russischer Kollege Alexander Novak am Vormittag unterzeichnet. So schnell wie möglich soll ein griechisch-russisches Gemeinschaftsunternehmen für den Bau der Pipeline gegründet werden. Mit der Verlegung der Röhren könnte bereits nächstes Jahr begonnen werden. Ende 2019 soll das Projekt dann fertiggestellt sein. Bereits im April hatte Präsident Wladimir Putin bei einem Besuch des griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras in Moskau von diesem Projekt geschwärmt. Die neue Route wird den Bedarf der Europäer an Brennstoffen decken und macht Griechenland zu einem der größten Energieverteilungsknotenpunkte auf dem Kontinent. Das lockt auch Investoren nach Griechenland und schafft neue Arbeitsplätze. Mit der neuen Route meint Putin die vor kurzem ins Leben gerufene sogenannte Turkish Pipeline. Nachdem es Ärger mit der Europäischen Union über die South Stream Pipeline gegeben hatte, erklärte Putin im letzten Jahr dieses Projekt für gescheitert und wandte sich an Ankara. Präsident Erdogan erklärte sich sofort zur Zusammenarbeit bereit. Nun sollen die Röhren von Russland aus durch das Schwarze Meer in die Türkei und dann weiter Richtung Griechenland führen. Wenn ein großes Projekt verwirklicht wird, das Griechenland Profit bringt, dann würde das bedeuten, dass von diesem Gewinn auch Kredite zurückgezahlt werden können. Es geht also nicht um Hilfe, sondern um eine konkrete Zusammenarbeit auch im Bereich der Finanzen. Durch die Pipeline sollen jährlich 47 Milliarden Kubikmeter Gas fließen, von Griechenland weiter aus Richtung Italien. Der griechische Energieminister sagte, die Pipeline werde an die 2 Milliarden Euro kosten. Für den Bau erhalte Griechenland von Russland einen Kredit in dieser Höhe. Eine staatliche russische Förderbank würde sich an der Finanzierung beteiligen. Somit handelt es sich um projektgebundene Gelder, die Russland gibt. In der aktuellen Schuldenkrise kann dieser Kredit Athen im Moment wenig helfen.
Hermann Krause. Wir bleiben in Russland. Seit der Ukraine-Krise sind die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen deutlich abgekühlt. Wegen der Wirtschaftssanktionen der EU gegenüber Russland schaut sich der Kreml schon länger nach neuen Partnern um. Griechenland, wie wir gerade gehört haben, ist da nur ein kleiner Fisch. Russland schielt auf der Suche nach einem politischen und wirtschaftlichen Schwergewicht, vor allem zu seinem ehemaligen Erzrivalen China. Ruth Kirchner über puren Pragmatismus und eine neue Partnerschaft auf Raten.
Beteuerungen der russisch-chinesischen Freundschaft gab es in den letzten Wochen zur Genüge. Erst nahmen chinesische Soldaten auf dem Roten Platz an der Militärparade zum Ende des Zweiten Weltkrieges teil. Staatspräsident Xi Jinping saß als Ehrengast neben Wladimir Putin auf der Tribüne. Kurz darauf ein gemeinsames Militärmanöver im östlichen Mittelmeer. So eng waren die Beziehungen seit einem halben Jahrhundert nicht mehr. China und Russland sind füreinander die wichtigsten strategischen Partner, betont Vize-Außenminister Chang Guoping. Vergessen sind die tiefen Zerwürfnisse der Vergangenheit, als Moskau und Peking wegen unterschiedlicher Auslegungen des Kommunismus zu erbitterten Feinden wurden, als Mao Zedong in Peking sogar unterirdische Luftschutzbunker anlegen ließ, aus Angst vor einem Angriff der Sowjetunion. Heute stellt China den Pragmatismus über die Ideologie. Das gegenseitige Misstrauen ist nicht völlig verschwunden, sagt der China-Experte Andrew Long in Hongkong. Aber es wurde erst einmal auf Eis gelegt. Denn China und Russland teilen heute ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Westen, den USA und liberalen Demokratievorstellungen. Beide profitieren zudem wirtschaftlich von der neuen Nähe, China von der Isolation Russlands seit der Ukraine-Krise. Ein großer Gasdeal letztes Jahr kam auch deshalb zustande, weil Moskau dringend neue Abnehmer für seine Rohstoffe braucht und zu Zugeständnissen gegenüber dem energiehungrigen China bereit war. Zugleich zeigt das Geschäft, wie stark sich die Gewichte verschoben haben zwischen Peking und dem einstigen großen Bruder Moskau. China ist jetzt die stärkere Partei, sagt Long. Die chinesische Wirtschaft ist viel breiter aufgestellt, während Russland fast völlig von Öl und Gas, also Energieverkäufen, abhängt. Und wegen der Sanktionen ist der größte Kunde jetzt China. Auch in Zentralasien, dem angestammten Hinterhof Moskaus, gibt China mittlerweile den Ton an und treibt seine wirtschaftsstrategischen Pläne der neuen Seidenstraße vehement voran, also neue Handels- und Transportrouten zwischen China und Europa.
In Zentralasien ist China wirtschaftlich der Platzhirsch, ist in den letzten 10 Jahren größter Handelspartner und Investor geworden, sagt Tom Miller, Analyst bei Gavecal Dragonomics in Peking. Russland sieht die Region zwar als seinen Hinterhof, hat aber weder die finanziellen Mittel noch den Willen, im gleichen Maß wie China dort Kraftwerke, Stromnetze und Straßen zu bauen. Zugleich tut China alles, um Russland dort politisch nicht auf die Füße zu treten. Wie China überhaupt eher vorsichtig agiert, denn in Peking will man niemanden vor den Kopf stoßen und weiß, dass wirtschaftlich andere Weltregionen wichtiger sind als Russland. Die Führung hält sich daher mit offener politischer Unterstützung für Putin deutlich zurück. Denn so weit geht die neue Nähe nicht. Mit seinen wichtigsten Handelspartnern, der EU und den USA, will es sich China nicht verderben.
Ruth Kirchner über Russlands China-Hoffnungen. Die europäischen Sanktionen gegenüber Moskau haben noch weitere lachende Dritte hervorgebracht. Denn Russland hat als Reaktion auf die Sanktionen auch selbst Einfuhrbeschränkungen für EU-Produkte verhängt, und zwar auf Lebensmittel. Darüber freuen sich die Staaten am von Russland aus gesehen anderen Ende der Welt in Südamerika. Julio Segador berichtet aus Argentinien.
Fleisch, Fisch, Geflügel, Obst, Gemüse und Milchprodukte. Durch den Importstopp könnten sich Geschäfte von jährlich rund 8 Milliarden US-Dollar auftun. Die Aussage des früheren argentinischen Kabinettschefs Jorge Capitanich kommt da nicht überraschend. Die wachsende russische Nachfrage bedeutet eine enorme Chance. Wir werden die Voraussetzungen schaffen, damit der Privatsektor mit Unterstützung der Regierung die Exporte steigern kann, um solche aus der Europäischen Union und den USA zu ersetzen. Dass die EU davon wenig begeistert ist, stört auf der anderen Seite des Atlantiks niemanden wirklich. Von Ecuador bis Chile liebäugelt man mit einer Steigerung der Exporte, auch in Brasilien. 2011 hatte Russland den Import von brasilianischen Fleisch- und Milchprodukten beschränkt, wegen gesundheitlicher Vorbehalte. Nach dem Embargo der EU-Produkte wurden knapp 100 Produzenten in Brasilien neu zugelassen. Und die Produzenten im größten südamerikanischen Land nehmen auch kein Blatt vor dem Mund. Das russische Embargo für landwirtschaftliche Produkte aus der EU sei eine gute Nachricht, jubelt Francisco Tura, der Präsident des brasilianischen Hühner- und Schweinezüchterverbandes. Wir sind ja nicht schuld am Handelsembargo. Wir wurden als Alternative ausgewählt, weil wir dazu imstande sind. Und das, nachdem wir lange Zeit zum Beispiel durch die Agrarsubventionen der EU in unserem Potenzial eingeschränkt worden sind. Auch wir waren bis vor kurzem noch in einer benachteiligten Situation. Da standen die USA an erster Stelle oder die EU und wir der kleine unbedeutende Anhang. So läuft der Handel eben. In Brüssel wird der Kurs einiger südamerikanischer Länder kritisch gesehen. Man appelliert an die Solidarität. Die Sanktionen gegen Russland seien schließlich Folge der Ukraine-Krise. Ein Einwand, der in Südamerika nahezu ungehört verhallt und bissige Kommentare zur Folge hat. Etwa bei Ecuadors Präsident Rafael Correa. Soweit er wüsste, sei Lateinamerika nicht Teil der Europäischen Union, meinte er. Und auch der argentinische Wirtschaftsjournalist Alberto Rabilota findet die Position der EU scheinheilig. In der Europäischen Union gibt es viele ehemalige Kolonialmächte, die nach wie vor denken, sie könnten Lateinamerika vorschreiben, was es tun oder lassen soll. Doch der Teufel steckt trotz der neuen Möglichkeiten im Detail. Das russische Landwirtschaftsministerium schickte erst im März Inspektoren in die brasilianischen Schlachthöfe. Die entdeckten dabei eine ganze Reihe schwerwiegender Verstöße gegen russische Normen. Die Brasilianer hatten das Fleisch mit Wachstumshormonen und weiteren Substanzen versetzt. Einige Produzenten kamen daraufhin auf eine rote Liste. Auch musste Brasiliens Fleischindustrie zuletzt einen drastischen Einbruch der Exporte nach Russland hinnehmen. Zum einen führte die Verteuerung von Strom und Diesel zu einem Anstieg der Produktionskosten in Brasilien, was die Waren deutlich verteuerte. Zum anderen hat sich die Wirtschaftskraft Russlands durch die EU-Sanktionen abgeschwächt. Russland kauft als Folge schlicht weniger Fleisch. Auf einen grundlegenden Wechsel der globalen Handelsströme muss Südamerika daher wohl noch eine Weile warten.
Julio Segador. Damit endet der Wirtschaftspodcast für heute. Im kommenden Montag melden wir uns hier wieder zurück. Die Technik hatte Jürgen Kuhn. Ich bin Nicolas Martin. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.